So, es ist mal wieder soweit. Podcast wird Chefsache. Hallo Chef.
Hi, lange nicht gesehen. Wie hast du Berlin überstanden?
Ja, die Woche danach war für mich alkoholfrei. Und das nicht ganz zu Unrecht. Also mir geht's immer noch ein bisschen schlecht. Und leider ist der heutige Tag eigentlich auch nur Sekunde im Zeichen des Podcasts, weil wir treffen uns hier heute in der Freiheit, weil wir später noch den Geburtstag von unserem kleinen Freund Nicola Libelli feiern. Und wer den kennt und die Leute, die dabei sind, Andy Rings und Co., der weiß, dass heute mindestens 10% von den Gästen ins Krankenhaus kommen. Also das ist eigentlich Standard. Aber hey, wir sind pflichtbewusst, das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Wie war es bei dir?
Boah, ich bin ja schon quasi an dem Tag beschädigt zur Party gekommen, weil ich morgens um 8.30 Uhr aus der Freundschaft rausgelaufen bin. Rekord. Irgendwie passiert mir das immer, wenn ich da hingehe. War auch sau schön. Nochmal danke für die Flasche Celos am Ende, die habe ich dann auch gebraucht. Vielleicht hat sie nicht gebraucht, aber ich habe ein bisschen Angst vor heute Abend. Aber du weißt, dass Jürgen Krebs auch kommt. Den machen wir halt richtig, hey. Den nehmen wir in Clinch.
Der große Jürgen Krebs. Also übrigens auch ein Geheimtipp immer noch in der Pfalz, falls ihr mal wieder was Neues probieren möchtet. Der junge Mann kann hervorragend Spätburgunder machen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich früher eigentlich gar nicht gerne baden getrunken habe. Also wirklich so, dass ich mir gedacht habe, der kleine hässliche Bruder vom Außenburg, also gegen das Burgund, immer noch leichte Verwandtschaft noch sehbar, aber halt so ein verformtes Gesicht, bisschen pummeliger, bisschen von den Omas immer als süß bezeichnet. Das war für mich Baden und ich habe auch immer ein bisschen Kopfweh bekommen von dem Zeug. Wie ging das dir damals?
Das liegt ja auch ein bisschen dran, was wir damals für Zugänge zu Baden hatten. So Genossenschaftsweine, Hauptsache Hektoliter. Aber ich glaube, Baden ist so mit der Pfalz gerade schon ein Qualitätsmotor in Deutschland. Da passiert ganz viel. Und ich glaube, das, was wir heute ins Glas bekommen, ist einer von den Jungs, die man da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollten. Wie stehst du zu Grauburgunder?
Ich habe ja die Eigenart, dass ich eigentlich immer dann, wenn Leute irgendwas scheiße finden, immer in den Protest gehe und es aus Protest eigentlich wieder gut finde. Also es ist mir bei Grauburgunder fällt mir das extrem schwer, weil es hat schon einen Grund, warum die Leute das kacke finden. Also Grauburgunder ist die Rebsorte, die der Schwiegermutterliebling, den man wirklich von Veneto bis Baden-Pfalz säuft, ohne Kontur, ohne Säure, mit viel Frucht. Sehr puffig, also da kann man sich auch schön im Erbstück-Katalog austoben, dass man da ein bisschen was hinkriegt, dass er einigermaßen nicht mehr so beschissen schmeckt, wie das Lesegut aussah. Aber an sich, fairerweise muss man dazu sagen, mit der Zeit, die wir ja irgendwie auch im Feinweinbereich verbringen, stößt man da auf Sachen nach und nach, die einem ganz schnell aufzeigen, dass die Rebsorte ziemlich zu Unrecht verschrien ist. Wenn ich da so an die ganz krassen Sachen wie Josko Grafner denk, der das so brutal in der Maische, also mit Maische verarbeitet und da kommen so große Sachen raus. Oder wenn wir nach Deutschland schauen, eigentlich immer so ein bisschen versteckt, so aber immer so ein bisschen als Grauburgunderkönig gelten, Konrad Salvey, was keiner auf dem Schirm hat. Es gibt schon sehr, sehr viel und ich glaube, die Rebsorte hat ein großes Potenzial. Ändert natürlich nichts daran, dass 99% davon schwer genießbar sind. Wie ist dein Verhältnis zu Grauburgunder?
Ja, mein Verhältnis zu Grauburgunder war die letzten Jahre eher angespannt. Hat sich aber massiv geändert, weil ich finde, es ist ein unglaublich schöner Wein in der Speisenbegleitung. Ich habe ja so einen Sweet Spot für Maische vergorenen Grauburgunder. Ich denke, da können grandiose Weine rauskommen, wenn man ein bisschen mehr Grip reinbekommt. Aber ich hatte so einen Schlüsselmoment und der wird mir nie runtergehen. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube so vor 4, 5 Jahren habe ich das Weingut Franz Keller besucht. Und der Fritz hat die Führung mit uns gemacht. Und da danach war ich so ein bisschen angefixt, mich mehr mit Grauburgunder zu beschäftigen. Ich habe letztes Jahr hatte ich von Bruno Schüller Grauburgunder, also Pinot Gris 2014 im Bissot in Bonn. Und das war so unfassbar gut zum Essen. Es gibt halt tatsächlich keine Rebsorte, die meiner Meinung nach so gut mit Fisch geht wie Grauburgunder. Weil Chardonnay hat ja immer doch ein bisschen mehr Säure, aber Grauburgunder trägt dir den Fisch auf dem Silbertablett gern Genuss. Und langsam wird unsere Beziehung ein bisschen besser, könnte man sagen.
Ja, auf eine These folgt in der Regel immer eine Antithese und ich glaube, wir gehen langsam in die Richtung. Wir sprechen heute nämlich über ein Weingut, das das Thema Grauburgunder wieder ganz, ganz stark nach oben bringt und eigentlich auch nicht vorhat, das schlagartig zu beenden, weil der Winzer auch das Potenzial sieht. Und zwar gehen wir nach Baden. Das war ja auch, habt ihr vielleicht am Anfang auch schon rausgehört. Und zwar schön an den Kaiserstuhl zum Peter Wagner. Peter Wagner ist ein junger Kerl, der das sein Weingut 2016 von den Eltern übernommen hat, mehr oder weniger aus der Genossenschaft herausgearbeitet hat. Und man muss sagen, er hat schon was auf dem Kerbholz, so was die Vita betrifft, da kommt man eigentlich nicht drum rum. Und da, wo er ganz lange gearbeitet hat, nämlich beim Weingut Franz Keller, das der Marcel gerade schon erwähnt hat, die haben ein sehr, sehr ähnliches Rebsortenportfolio, die haben ein sehr, sehr ähnliches Weinlagenportfolio. Und wer die letzten 5 Jahre, oder halt ab da die letzten 5 Jahre, Weingut Keller sehr gerne getrunken hat, der darf sich auch beim Peter bedanken, weil der hat da ganz, ganz viel mitgemacht und hat die Weine wirklich auch mit auf ein neues Level gehoben. Und wir haben Grauburgunder im Glas. Das ist der Oberrottweil Grauburgunder 2021. Das hat uns auch zur Eingangsfrage geführt, nämlich. Und ich würde mal sagen, das ist genau die Art Grauburgunder, die wir gerne trinken. Bisschen.
Ich bin richtig baff. Ich muss gestehen, ich habe den Wein aus dem Fass probieren dürfen, aber seither dann keinen wirklichen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Und 21 scheint mir ein Jahr, wo, wenn man ordentlich gearbeitet hat, doch richtig Qualität auf die Flasche kommt. Wo ich gerade so ein bisschen erschrocken war, so im ersten Geruch, man hat gar nicht diese puffige Frucht. Ich glaube, das ist was, wo der Peter auch ganz gut macht. Man hat so eine kleine, anständige Reduktion, nicht so diesen Stinker, der jetzt alles übertüncht. Die Frucht ist da, aber es wird so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Funk. Und das setzt sich auch im Mund krass weiter. Ich glaube, die Rebsorte hat einfach auch das Problem, dass wir jetzt ein paar richtig beschissene Jahre für so eine Rebsorte hatten. Ja. Du konntest ja teilweise Rosé aus dem Zeug machen, weil die Schalen heute so richtig rot geworden sind. Und 21 ist da ja ein bisschen konträr. Ich glaube, der ist auch nicht aufgesäuert, oder?
Nee, ich finde das von der Säure her nämlich genauso ein bisschen auch wieder im sogenannten Sweet Spot. Ich bin eh ein bisschen überrascht, weil der Eindruck, den ich hatte, wenn Leute Grauburgunder seriös nehmen, dann machen sie es meistens entweder so, dass sie es hart auf die Maische packen oder die andere Variante, völlig mit Batonnage durchs Holz prügeln. Die Variante gab es ja früher vor allem noch ein bisschen öfters und da konnte man auch gute Grauburgunder machen, aber das ist jetzt eigentlich nichts von beidem. Das ist ein wirklich schöner Schmelz, schöner Ansatz auch, was das Holz betrifft. Aber es ist ein extraktreicher Wein mit einer richtig angenehmen Säure. Du hast ja eben schon angesprochen, der, ich glaube auch nicht, weiß jetzt nicht, ob das aufgesäuert ist.
Nein, in 21 nicht. Vielleicht erklärt man das den Zuschauern auch mal, weil Aufsäuern ist ja gerade im Burgund und im Baden nichts Unübliches. Das macht man jetzt nicht, um den Wein saurer zu machen, sondern um den pH-Wert runterzuholen. Mhm. Damit die Gärung sauber läuft. Ja? Die Hefen können ja in so einem sauren Milieu richtig schön arbeiten. Und wenn der pH-Wert zu hoch ist, können aber auch Bakterien arbeiten. Und dann bekommst du, ja, da kommt es dann zu Weinfehlern. Und deshalb guckt man, dass man den pH-Wert drückt, aufsäuert, damit die Gärung schön sauber läuft. Was ich hier jetzt saugeil finde, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, was der Neuholzanteil ist oder so. Aber der Wein hat so ein richtig schönes Korsett aus Holz, was ihm so eine Länge gibt. Also ich habe selten Grauburgunder. Nein, das hat 12,5 Alk. Mhm. Ne, früher diese Ruhländer Spätlesen mit 15 Alk, quasi säurefrei und dann noch Fett Neuholz, das war so Vanillepudding. Aber hier, das ist richtig schön, du hast kontuiert gesagt, ich bin positiv überrascht. Also das hat sich noch mal besser entwickelt, wie es im Fass war. Und ich trinke, das hat so einen leichten Jura-Touch, ne? Man hat schon was Hefiges, aber ist trotzdem glockenklar. Also ich finde, hier ist die Autolyse im Fass auf der Hefe richtig gelungen und diese minimale Reduktion, das taugt mir hart.
Ja, ich finde das erstens sau wichtig, dass du das gerade noch angesprochen hast, das Thema Aufsäuern und auch den Sprung ins Burgund da damit zu machen, weil ich glaube, das ist ein Trugschluss, den man sich wirklich auch mal stellen muss, dass das eigentlich alles andere als wild ist. Ich glaube, das ist auch immer, wird immer ganz gerne dazu benutzt, um irgendwelche Leute ans Bein zu pissen, aber wie du schon sagtest, es geht einfach darum, den pH-Wert runterzudrücken und dadurch hat der Peter auch sehr, sehr stabile Weine, sehr, sehr frische Weine. Und was ja auch wichtig ist, was ganz oft vergessen wird, wenn du einen stabilen pH-Wert hast und das kriegst du durch die Aufsäuerung, brauchst du auch weniger Schwefel. Und das ist ja auch das Ziel, wie er es mal mir so schön erklärt hat. Und deswegen tut man sich damit eigentlich auch einen ziemlich guten Gefallen. Ist das was, dass die deutschen Winzer aus dem Burgund gelernt haben? Oder um die Frage anders zu stellen, gibt es was, was die deutschen Winzer aus dem Burgund lernen können? Und die Frage stelle ich dir gleich nochmal von der anderen Seite her, aber jetzt erstmal die.
Ich weiß nicht, ob das mir obliegt, sowas zu entscheiden. Umso mehr ich mich mit dem Burgund beschäftige, umso mehr also einmal dieser Säurefetisch, dieses unglaublich früh Lesen. Und dann diese schlanken, vermeintlich mineralischen Weine, wo halt dann durch das Holz Länge bekommen, eine brutale Säure haben. Aber oft fehlt es mir dann an Substanz. Mhm. Ja, wenn ich trinke ja auch gern mal reife Chardonnay und Pinot. Und wenn man mal einen alten Orijaillet getrunken hat oder Conti hat, ja, oder Leroy, da geht es ja auch immer um Reife, ne? Ja. Späte Lese, maximale physiologische Reife. Und jetzt probiert man das irgendwie auszupendeln. Ich habe nichts dagegen, wenn in einem Jahrgang wie 2018 dann auch mal 14,5 auf der Uhr stehen, weil wenn der Jahrgang das mitgebracht hat und ich aber eine Säure habe, die eine reife Weinsäure, die dem Wein dann trotzdem Rückgrat gibt, dann habe ich da gar nichts dagegen. Aber das Problem ist halt, in diesem konventionellen Weinbau achtet man ja da nicht drauf, dass irgendwie der Wein noch Frische hat, sondern man liest einfach früher und da geht für mich irgendwas verloren. Also ich hoffe, dass sich das deutsche Winzer nicht so abschauen, sondern da schon ihren eigenen Stil entwickeln.
Ja, damit hast du die nächste Frage auch fast schon ein bisschen vorweggenommen, denn ich wollte eigentlich auch mal wissen, was denn die Burgunder heute von den deutschen Winzer lernen können. Aber wenn das genau schon mal da losgeht, mit dem bisschen reifer Lesen. Gut, es gibt...
Ich hab da was. Die Preisgestaltung.
Das trifft den Nagel aber sowas von exakt auf den Kopf. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, weil das ist auch das, was mir, als ich die Weine das erste Mal verkostet habe, aufgefallen ist. Das sind halt auch exzellente Piraten. Also wenn wir die ins Burgund mitnehmen, wir machen das ja auch ganz gerne hier in der Freiheit. Marcel hat sich mal so einen Spaß erlaubt und einen großen Wein vom Weingut Ringst in Felsenberg gegen einen sehr, sehr großen Wein aus dem Burgund gestellt. Und dann sieht man ganz schnell, die Unterschiede, die sind nicht so groß. Da ist natürlich, man erkennt natürlich auch die Handschriften der Winzer, aber also es gibt heute durchaus die Möglichkeit, schlau in Deutschland einzukaufen und genau die Qualität auch zu bekommen.
Ja, da muss man sagen, für das habe ich ja auch ein bisschen Kritik eingesteckt. Das war mir aber von Anfang an bewusst. Und ganz ehrlich, soll erstmal einer von den Pfeifen so viel Burgund saufen wie ich, dann darf er das Maul aufreißen. Bis dahin, Schnauze. Was mir an dem Tag unglaublich gefallen hat, die Nase ging klar an den Conti. Mhm. Weil der Rings, der hatte so eine Reduktion. Viele am Tisch haben gedacht, das wäre kommt Lisha Belair. Auch so vom Holz, aber am Gaumen war der Felsenberg so fucking saftig, das war unfassbar. Also Und da bin ich dann auch selbstbewusst, sowas blind zu machen, wenn da nur so, ich sag mal, Halbprofis da sitzen. Mir macht es Spaß und ich glaube, dann bekommt man auch wieder eine andere Ehrfurcht, wie günstig das Zeug eigentlich sein kann, wenn man ein bisschen mit wachem Kopf durch die Weinwelt läuft. Und dann macht es mir auch persönlich mehr Spaß. Und jetzt freue ich mich auf diesen Chardonnay.
Ja, jetzt kommt Chardonnay. Noch von meiner Seite, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Händler, ein bisschen die Leute den klar zu machen. Und ich glaube, wir machen auch ein bisschen den Eindruck, also bei uns, als wir in Berlin zu Gast waren bei Willi und Curly, bei Terroir und Adiletten, wir haben ja nicht einfach nur aus Jux Wiener Smora bei den Magula und Conti mitgebracht, sondern wir konnten halt damit auch wunderbar zeigen, dass Preisgestaltung und Qualitätsgestaltung teilweise ganz, ganz stark auseinanderliegen und dass man einfach für vernünftiges Geld immer vernünftige Weine kriegen kann. Nichtsdestotrotz sprechen wir jetzt weiter über Baden, sonst verlaufen wir uns wieder ein bisschen. Ich würde, wenn es dich nicht stört, ein bisschen was zum Peter noch erzählen, weil heute geht es ja um seine Weine. Und ich finde, tatsächlich so die letzten Jahre, genauer gesagt die letzten 3 Jahre, gab es fast so eine extreme Winzerinflation, dass irgendwie die Winzer sind aus dem Boden geschossen wie Pilze. Also neue Winzer mit ganz funky Etiketten und alles wurde gehypt und je mehr Winzer rausgestochen sind, desto desto kurzweiliger war am Ende des Tages auch der Hype. Also ich sag ja, wir suchen uns ja auch meistens hoffentlich die raus, die wirklich von der Qualität her sehr beständig sind. Und Peter gehört dazu, weil das ist kein effekthascherischer Wein, das ist Wein, der mit sehr, sehr viel Bedacht gemacht wurde. Peter hat, wie gesagt, ganz lange bei Franz Keller gearbeitet und wer die Weine kennt, weiß, wie gut die Pinots dort sind und eben auch die weißen Burgunder. Er war davor in Geisenheim, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, kann man jetzt drüber streiten. Aber, nee, natürlich, man lernt da sehr, sehr viel und der Peter hat da sicherlich auch sehr viel mitgenommen. Nicht zuletzt, dass man mit Friedrich Keller zusammen extrem viel saufen kann und sich das Burgund flüssig aneignet. Jedenfalls haben wir jetzt den Oberrottweiler Chardonnay im Glas und das Erste, was mir da in den Kopf kam, ist, das ist so richtig Peak weißer Burgunder und gar nicht aufs Land begrenzt, sondern das hat alles im richtigen Spot. Du hast eine richtig schöne Reduktion, du hast auch Holz, das dich gleich mal anspringt, aber halt eben nichts von beidem irgendwie in der Form überzogen. Und ich habe den Wein gleich gerade auch probiert. Es setzt sich im Mund sehr, sehr gut fort. Die Säure zieht sich wirklich durch wie ein roter Faden. Die Reduktion macht irgendwann auch Platz im Glas und es kommt eine wahnsinnig schöne, frische Chardonnay-Frucht raus. Und die Frucht hat in meinen Augen auch in dem Fall das Holz im Griff und Gott sei Dank nicht andersrum. Also ich finde es wirklich ganz, 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 ganz groß.
Ich finde es jetzt gar nicht so reduktiv.
Ein bisschen, wie sage ich auch. Und es macht Platz.
Ja, also ich bin erstaunt. Es ist ja 21, du hast so einen Säurenerv, der richtig schön vibriert. Das ist so ein Wein, der kitzelt mich so. Das ist auch ein bisschen intellektuell, weil das wird nicht langweilig. Das ist nicht so eine tote Suppe, die irgendwie an den Gaumen kommt und wo du dann denkst, okay, ja, einmal probiert, okay, das war's. Da kommt halt immer mehr. Und dieses Salz, also gerade schwer begeistert. Und die Nase, gut. Ich weiß nicht, was für Klone das sind. Es hat ein bisschen mehr Exotik, wie wenn du jetzt ein Le Flavor oder sowas nimmst. Aber ich finde es gar nicht schlimm, weil das gibt dem Wein auch so ein bisschen mehr Sexiness irgendwo.
Nervt dich das, wenn in dem Zusammenhang eigentlich, also wenn wir jetzt von den guten deutschen Winzer sprechen, viele haben wir genannt, Huber, Keller, Peter Wagner, Rings und Co., von Burgundisch gesprochen wird?
Warum soll mich das nerven? Das müssen die ja selber entscheiden. Also, das wird natürlich inflationär benutzt. Ich hatte letztens von einem Betrieb, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, hatte ich einen Merceau, so Regal oben links. Und ich fand das so scheiße, weil der Wein, der war gereift, aber da war keinerlei Leben drin. Ja. Eigentlich hat man nur noch dieses Holz gehabt, eine extrem spitze Säure, aber nichts, was irgendwie Spaß macht. Und für mich ist Wein halt immer noch Spaß, weil ich sauf gern viel.
Ja, definitiv.
Und bei sowas, da vergeht es mir. Da denke ich mir dann, okay, ich gehe jetzt lieber nach Hause und lasse das heute mit dem Trinken. Und bei dem Wein jetzt zum Beispiel, das ist so animierend. Ne?
Ja.
Ich mag das, wenn ein Wein mich motiviert, mehr zu trinken.
Und das ist ja auch genau das. Also Burgundisch darf man in dem Zusammenhang mit Sicherheit benutzen. Und du hast gesagt, die Reduktion ist auch gar nicht so stark. Und da hast du auch vollkommen recht, weil man merkt halt auch gleich, der Wein macht auf. Und das ist jetzt nicht so wie eins der Paradebeispiele. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, den Wein, den du gerade gemeint hast, war einer dieser klassischen Reduktionsmonster, wo wir früher, wir haben eigentlich vor 2 Jahren schon öfters mal drüber gesprochen, reift sowas überhaupt? Und in dem Fall jetzt von Peter Wagner kann ich die Frage eigentlich mit Sicherheit vorwegnehmen, weil Extrakt und Säure sind wirklich auf dem Punkt. Und es ist auch eben keine übertriebene Reduktion, sondern eine begleitende und keine tragende. Und ich finde, das macht einen richtig, richtig großen Burgunder auch aus. Und ich glaube, man darf da auch ruhig von Burgunder sprechen, weil ich glaube, in erster Linie ist es ein Lob. Also wenn jemand solche Weine macht, die problemlos in der Burgundverkostung bestehen können, gerade natürlich in der weißen Burgundverkostung in dem Fall, dann ist das durchaus ansprechbar. Der Peter nimmt das ja auch wahnsinnig ernst, wenn es um gute Kellerarbeit und gute Weinbergsarbeit geht. Also er hat natürlich am Kaiserstuhl extrem warme Lagen und deswegen setzt er eben auch auf, ich sag mal, einen sehr, sehr grünen Stil im Weinberg. Also es ist biodynamisch, das ist auch sein Konzept. Er hat Viecher in dem Ding rumstehen. Er setzt wirklich auch...
Das ist ein Gaul.
Das ist ein Gaul halt, ja. Auch das. Und er setzt halt wirklich... Also Nachhaltigkeit ist in dem Fall eben auch einfach nicht nur eine Worthülse, sondern er nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Und ich glaube, wenn man solche heiße Lagen hat, dann kommt man um sowas auf Dauer gar nicht rum. Wer die letzten Podcasts ein bisschen mitgehört hat, der Herr Libelli erzählt ja auch ganz gern drüber und erklärt das auch sehr, sehr ausführlich, was die Biodynamie gerade in heißen Regionen auch für Vorteile hat. Ja, das geht in dem Weingut schon wirklich in die richtige Richtung. Aber wir gehen weiter, wir probieren jetzt noch einen Wein und ich finde, am Spätburgunder misst man so die deutschen Rotweinwinzer immer ein bisschen.
Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit mit diesem Chardonnay, weil das entwickelt sich jetzt gerade, macht er es so richtig auf. Und das, was vorher so dieses Salzige war, das wird jetzt immer so, du kannst es richtig kauen, ne? Der Wein hat so eine geile Struktur.
Bleibt dir also im Mund auf.
Also ich würde es zu Hause, wenn ich es aufmache, jetzt gerade in diesem jungen Stadium, würde ich das einfach mal ein bisschen karaffieren. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe gern ein bisschen Reife, dann lasst es auch mal 2-3 Jahre liegen. Man muss nicht immer ewig warten. Als ich jetzt zum Herbst in Burgund war, habe ich so viel alte Scheiß-Chardonnays probiert, wo einfach nichts mehr ging. Also wirklich auch, keine Ahnung, alte Kosch und was weiß ich was. Und ich habe das lieber, wenn der Wein noch Energie hat und so ein bisschen Druck. Auch bei Ganeva. Ganeva trinkst du jetzt 2012, 13, 14, 15, 16. Wunderbar. Trinkst du die bisschen älteren. Ja, ist schön gereift, aber... So wirklich umhauen tut es mich nicht. Die einzige Rebsorte, die wirklich lange braucht, ist fucking Riesling.
Ist ja auch ein Thema, was ich ganz lange mit mir rumgetragen habe und voller Ehrfurcht immer. Burgund ist was, das unfassbar alt wird, aber richtig, also das ist ja auch eigentlich was irgendwo, wenn man die Weine mal probiert hat, dann auch ganz schnell an seine Grenzen stößt. Und ich sehe es hundertprozentig wie du. Ich trinke Burgund gerne jung. Muss jetzt nicht unbedingt gleich also wirklich direkt aus dem Fass sein, aber das macht die ersten Jahre wahnsinnig viel Spaß, wenn es in der Fruchtphase steckt, wenn es noch diese schöne salzige Reduktion oft hat, und das macht mit ein paar Jahre Reife, wenn aber noch der Extrakt richtig voll da ist und die Säure gerade wirklich auf dem Peak ist, auch noch richtig viel Freude. Und im Rest kann ich nur zustimmen, Riesling braucht viel Zeit und die Sachen, die wir sonst gerne trinken, ich glaube, man kann generell ein bisschen mit dem Trugschluss aufräumen, dass man Wein immer totlagern muss, auch immer wenn es ins Piemont geht, wir beide trinken so gern Piemont und ich stelle immer wieder fest, wie gut mir eine Biolo schmeckt, gerade jetzt zum Beispiel 16, macht mir immer noch so viel verdammt viel Freude, die 18er sind gerade ein richtig geilen Trinkfenster. Und dann erzählen dir irgendwelche alte weiße Penner immer noch, dass man das mindestens 40, 50 Jahre liegen lassen muss. Kann man. Barolo hat das Potenzial, eine Biolo in Gänze. Aber warum muss ich dann was machen, was mir jetzt irgendwelche Dudes sagen, die halt, keine Ahnung, Wein ein bisschen zu hoch stilisieren und nicht als das sehen, was er ist. Und es ist einfach nur ein wahnsinnig schönes Getränk. Und das schmeckt in unterschiedlichen Stadien sehr, sehr gut. Jetzt trink mal aus, jetzt geht's noch Spätburgunder, sonst verrennen wir uns heute hier wieder. Ja, Spätburgunder Alte Reben, das ist 2020. Das ist einfach ein wunderschönes Getränk, beim letzten Mal schon gewesen.
Ich war an dem Tag, wo der den gelesen hat, war ich mit dem Walle dort. Da sind wir gerade vom Burgund zurückgekommen. Da war ich das erste Mal hier bei Tino.
Das erste Mal?
Zur Lese besuchen. Und ich kann euch sagen, das war richtig, richtig schön, das zu beobachten. Weil der Peter hat da mit seiner Lesemannschaft gerade diesen Alte Reben gelesen und mir dann auch so ein bisschen den Unterschied zu seinem Oberrottweiler, zu dem normalen, erklärt. Und wo wir diese Trauben da in der Hand gehabt haben, die waren so, ja, nicht mal Handteller groß. Und er hat halt gesagt, diese Alte Reben, man hat viel kleinere Beeren, man hat mehr Konzentration und ich bin da ja gerade aus dem Burgund gekommen und das Material, was er da gelesen hat, war wirklich allererste Sahne. Hat schön selektioniert.
Ich mag das, wenn du deutschen Spätburgunder trinkst und er springt dich nicht an mit dieser fetten, malolaktischen Erdbeere, sondern das ist diese unfassbar pointierte Waldbeere. Ich weiß, das ist wieder dieses Aromadropping.
Weißt du, woher das kommt? Weißt du, woher das kommt? Ich habe das als wir beim Andi Rings waren, den Podcast, den ihr nie hören werdet.
Ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber wir haben ja mittlerweile gut 20 Podcasts aufgenommen und es gibt exakt einen, den nie jemand hören darf. Und wir sagen auch nicht, warum, aber wir alle waren ein bisschen schuld. Und ich sag mal, hauptverantwortlich war in dem Fall der Alkohol. Und deswegen dürft ihr den leider nie hören. Aber wir werden dann immer wieder mal so an unseren Weihnachtsfeiern, leihen wir dann zusammen an und schicken dem Andi Rings kleine Sequenzen, weil da hat er ein absolutes Prunkstück abgeliefert. Leider nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Aber ich habe da ihn auch gefragt, weil ich muss gestehen, ich war früher nicht der größte Rings-Fan, weil mich die Laktik immer so gestört hat. Und da hat er gesagt, ja, sobald der BSA fertig ist, direkt schön rein mit Schwefel. Ja. Und dann konserviert man halt dieses Joghurt-Schleckerle, sage ich. Und hier, das ist einfach perfekt gemanagt. Ich nehme an, der wird ein bisschen Schwefel auf die Maische gegeben haben. Dann bekommt man ein bisschen mehr Farbe. Während der Gärung bläst es raus. Also das ist nichts, wo jetzt irgendwie bleibt. Aber man bekommt eine schöne Farbe. Und dann wird der vor dem Füllen wahrscheinlich noch Schwefel bekommen haben. Und dann hast du diese Waldbeere. Diese ist eher dunkelbeerige. Das ist auch die Extraktion. Mhm. Ja, ganze Trauben, du hast einen schönen Lift, trotzdem solides Fundament. Ich weiß nicht, was der Ganztraubenanteil war, aber das Ding pfeift richtig. Also Kompliment, 2020, Alte Reben. Ihr könnt es direkt saufen oder ihr bringt eine Flasche mit nach Ulm, weil ich habe nichts mehr.
Ja, um die Frage vorwegzunehmen, ja, es ist wirklich eine Schwefelung kurz vor der Füllung und generell lässt der Peter ja seine Weine erstmal schön durchoxidieren, frei nach dem Motto, was schon oxidiert ist, kann in der Flasche auch nicht mehr oxidieren und das macht den Wein halt auch so unfassbar stabil. Was ich immer gar nicht so mag, wenn es um diese Spätburgunder-Reduktion geht, wo wir gerade davon widersprechen,
Spätburgunder hat keine Reduktion,
nee, wenn er gut ist. Ja, wenn er gut ist, ja. Nee, wenn, das habe ich auch ganz oft im Burgund, dass es manchmal ein bisschen so arg nach Johannisbeer schmeckt. Und das wenn es ein bisschen zu viel des Guten ist. Und das ist so, aber das von Peter ist jetzt so fein. Es hat Saft, es hat Fülle, ohne halt eben in diese alte deutsche barocke Speckigkeit abzurutschen.
Und eher so schwarzen Tee, ne? So Noten, die jetzt, ich finde es gar nicht so hart fruchtig, sondern eher die, ja, so eine...
Schwarze Tee ist super.
So schwarzer Tee, so eine Ätherik. Und das Ganze ist schon auch ein bisschen pain in the ass, weil der Wein, der ist edgy. Ja, das ist zum richtigen Zeitpunkt gelesen, das ist fettfrei, kann man sagen. Und diese Haptik, diese Struktur und diese Vibration, wenn ein Spätburgunder so ist, dann kann Burgund irgendwann scheißen gehen, ne?
Das trifft den Nagel wieder mal auf den Kopf. Und was mir jetzt auffällt, nachdem wir die drei Weine durchprobiert haben, wir haben zwei 21er, 21er und man merkt einfach, die Weine schmecken jetzt schon einfach hervorragend. Also das ist wirklich, den könnt ihr jetzt aufziehen. Ihr könnt alle Weine problemlos noch mal ein paar Jahre weglegen. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende und bevor
Warum? Ich will noch labern.
Du schon, aber wir müssen noch was arbeiten. Ich würde das mit einem Zitat, bevor ich dir das Mikro nochmal gebe, beenden von, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es trifft sehr, sehr gut auf die Weine zu. Großer Wein schmeckt immer groß. Ich glaube, es war sogar Paula Bosch, jetzt im letzten Podcast bei Terroir und Ileten. Also, dass Wein auch einfach jetzt schmeckt. Er schmeckt in 5 Jahren und er schmeckt in 10 Jahren. Und ich glaube...
Das kommt aber von Henri Jaillet. Ja? Henri Jaillet hat es gesagt. Ein großer Pinot schmeckt vom Fass ab gut. Und es ist so.
Ja, damit habt ihr es gehört. Also, freut auf durch die Flaschen. Und zieht das Ding auf oder eben noch nicht, weil er wird euch nicht enttäuschen. Marcel, ich danke dir vielmals für diesen schönen Podcast. Das hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Und wir müssen jetzt den Geburtstag vorbereiten, der uns wahrscheinlich wieder 5 Jahre älter macht. Macht's gut.
Ciao.